Herr Jesus Christus, wir wollen dir einfach Danke sagen, auch für diesen wunderschönen guten Morgen, Herr, für ja das Wetter draußen, für die Freiheit, dass wir dein Wort verkündigen dürfen, aber auch es hören dürfen, Herr. Wir wollen dich einfach bitten, dass du nach deiner Verheißung unter uns bist, Herr, und doch heute Morgen auch ja alle diese Beiträge nutzt, um Frucht zu bewirken, Herr. Dir gebührt Lob und Ehre allein. Amen. Ja, ich habe uns zu Beginn ein kleines Bilderrätsel mitgebracht. Da seid ihr jetzt also gefragt, einfach mal drauf losrätseln, was da denn angezeigt wird, worum es sich handeln könnte. Wie bitte? Ja, genau. Und zwar, genau, zu schnell fahren in der 30er-Zone. Ich glaube, das kennen wir ja doch alle. Ich mache mal einen weiter. Genau, also einfach das Internet illegal nutzen und Filme sich herunterladen. Ja, die Möglichkeit gibt es auch und es wird nicht immer gefahndet, von daher greift man da doch zu häufig drauf. Und das ist ja nicht ganz gut. Hm? Genau, doch, erkennt man. Ja, Schwarzarbeit, genau richtig. Ja, genau, bei den Füßen sieht man, er versucht zu verstecken, die Figur. Ja, also beim Behindertenparkplatz einfach parken. Ja. Ja, und das letzte Bild. Ja, nicht ganz. Also Sachen nicht abgeben beim Fundbüro sozusagen. Ja, man ist ja auch verpflichtet, als Bürger laut Gesetz Gefundenes abzugeben beim Fundbüro. Und ja, wird ja oft nicht gemacht. Na gut, das ist bis jetzt, habt ihr gut mitgemacht, die Rätsel erraten oder die Bilder doch richtig gedeutet. Ja, heute Morgen geht es ein wenig um Gehorsam und auch Gehorsam hier in dem Fall der Obrigkeit gegenüber. Ne? Da tun wir uns ja alle nicht so leicht mit oft. Und ich werde heute aus der Bibel vorlesen und zwar im Buch Josua im Kapitel 1. Jörg, würdest du die andere Präsentation anmachen? Da lese ich Josua 1 ab Vers 1 bis 9 vor. Danke. Und es geschah nach dem Tod Moses, des Knechtes des Herrn, da sprach der Herr zu Josua, dem Sohn Nuns, dem Diener des Moses, folgendermaßen: Mein Knecht Mose ist gestorben, so mache dich nun auf, ziehe über den Jordan dort, du und dieses ganze Volk, in das Land, das ich ihnen gebe, den Kindern Israels. Jeden Ort, auf den eure Fußsohlen treten, habe ich euch gegeben, wie ich es Mose verheißen habe. Von der Wüste und dem Libanon dort bis zum großen Strom Euphrat, das ganze Land der Hethiter und bis zu dem großen Meer, wo die Sonne untergeht, soll euer Gebiet reichen. Niemand soll vor dir bestehen, dein Leben lang. Wie ich mit Mose gewesen bin, so will ich auch mit dir sein. Ich will dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sei stark und mutig, denn du sollst diesem Volk das Land als Erbe austeilen, von dem ich ihren Vätern geschworen habe, dass ich es ihnen gebe. Sei du nur stark und sehr mutig und achte darauf, dass du nach dem ganzen Gesetz handelst, das dir mein Knecht Mose befohlen hat. Weiche nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, damit du weise handelst, überall, wo du hingehst. Lass dieses Buch des Gesetzes nicht von deinem Munde weichen, damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben steht. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Ja, zunächst einmal mag es uns erscheinen, dass relativ wenig Handlung in diesem Text jetzt steht. Es wird ja über den Tod Moses berichtet und es ist letztendlich ein Gespräch zwischen oder ein Monolog eher, was Gott einfach Josua hier sagt. Und es passiert ja handlungstechnisch sehr wenig. Also im Hintergrund, man sieht hier nichts, was bewirkt, aber dennoch ist dieser Text voller wichtigen Informationen. Und um die zu finden, müssen wir ein bisschen tiefer graben. Fangen wir mal erstmal von dem Namen Josua an. Das heißt auf Hebräisch Jehoshua, also nicht Joshua, sondern Jehoshua. Und das heißt, der Herr ist Rettung. Und man könnte zunächst einmal meinen, ja, das passt nicht so ganz mit dem, was jetzt das Buch Josua eigentlich beinhaltet. Aber ich finde, es passt sehr wohl, weil es sich sehr gut herauskristallisiert, einfach was für eine Art Retter unser Herr ist. Er ist nicht ein Retter, der Israel einfach nur gerettet hat vor den Ägyptern und dann waren sie auf sich selbst gestellt in der Wüste. Nein, er hat sie durch die Wüste begleitet, 40 Jahre lang, hat ihnen Nahrung gegeben und zu trinken und hat sie ja bis zum Letzten sogar im Land, ins verheißene Land geführt und hat sie auch noch begleitet dort. Ja, das verheißene Land durch seinen Willen einzunehmen und durch seinen Segen. Und das ist doch erstaunlich, also was für einen Retter wir haben. Es ist kein Retter, der sich das Abzeichen eines Retters anpinnt, sondern er ist jemand, der das perfekt macht. Und deswegen finde ich den Namen sehr passend von dem Buch. Hier lesen wir zu Beginn, dass Mose gestorben ist und Mose war ein geistlicher Gigant, könnte man sagen. Nach Mose orientieren sich auch die ganzen Bücher des Alten Testaments und auch das Neue Testament harmoniert sehr, sehr gut mit Mose. Die Juden haben früher, wenn sie ein neues Buch in die Bibel genommen haben, ist an dem Buch Mose gemessen. Also es steht sehr hoch für die Juden an sich, das Buch Mose. Und Mose war ein geistlicher Gigant. Er war ein Mörder. Er war ein Mensch, der adlig aufgewachsen ist, der adoptiert wurde, könnte man sagen, in modernisierter Sprache. Aber er war ein Mörder, ein Mensch, der Unrecht gesehen hat und hat gehandelt. Und Gott hat ihn dennoch gebraucht und geformt und Gott hat durch ihn sehr viel bewirken können. Er hat Israel befreit und konnte sie 40 Jahre begleiten. Und er war gehorsam Gott stets gegenüber. Er hat Gott gelernt zu vertrauen. Er hat immer wieder, wenn es Situationen gab, auf Gott geschaut. Immer wieder. Und das Volk war auch ein besonderes Volk. Also das besonders, was jetzt noch übrig war, sage ich mal, die zweite Generation der Israeliten, die die Wüstenwanderung überlebt haben. Und warum waren sie besonders? Sie waren besonders, weil, wenn man überlegt, die erste Generation, sie haben die Ägypter kennengelernt, sie haben die Sklaverei kennengelernt, sie haben Gott erst kennengelernt, so richtig in der Wüste, in der Wanderung. Aber die zweite Generation, ihre Nachkommen, die haben Gott ganz anders kennengelernt. Sie kannten nicht, wie es ist, eine Heimat zu haben. Sie haben immer von der Zukunft geträumt und haben immer in Notsituationen auf Gott geschaut, weil sie waren abhängig von Gott. Sie haben Nahrung erwartet, sie haben Schutz erwartet, sie haben sehr viele Kriege geführt. Sie waren ja sozusagen Nomaden und deswegen ein Volk, was doch anders war als jede nachfolgende Generation von Israeliten, die es danach gab. Also eine spannende Situation, in der hier sich das Volk oder der Josua befindet, wenn er den Auftrag erhält. Und es ist sicherlich keine einfache Aufgabe gewesen, wenn man überlegt, was für ein Druck auf Josua da lag. Mose hatte ihn zwar eingesegnet und das Volk hatte das auch mitbekommen, dennoch haben jetzt alle erwartet, ist Gott wirklich bei Josua? Wird Josua wird er mit diesem Druck umgehen können oder wird er daran scheitern und aufgeben? Und Wir lesen hier nichts über Zweifel in erster Linie, sondern wir lesen hier direkt einmal das Gespräch zwischen Gott oder mit Josua, also was Gott Josua da sagt. Also wir lesen nicht, dass Josua gescheitert ist. Und Leitung ist schwer, weil keiner will Befehle entgegennehmen. Alle wollen selbst entscheiden, was in ihrem Leben geschieht. Dennoch, wie ich sagte, das Volk war vorbereitet. Es war vorbereitet, zuzuhören und zu gehorchen. Und wenn ich mich reinversetze in die Situation oder wir uns mal reinversetzen, wären wir in einer Leitungsposition, wo ein ganzes Volk auf uns schaut, wir würden garantiert schon im Vorfeld anfangen, Pläne zu machen. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich habe hier die tolle Mission, mit diesem Volk ein Land einzunehmen, wo Menschen wohnen, die ihr Land lieben, die ihr Land auch bereit sind zu verteidigen, die Festungen haben und nichtsdestotrotz, da ist auch noch ein riesen Fluss davor, der tief ist und den man nicht einfach so überschreiten kann, weil es keine Brücken gibt. Also eine sehr schwierige Situation und herausfordernd. Man würde vielleicht anfangen, irgendwelche Dämme bauen und versuchen, den Fluss umzuleiten oder sonstige Gedanken haben, die wahrscheinlich doch scheitern würden. Aber Josua hat das Richtige gemacht. Er hat nicht gezweifelt, er hat auf Gott geschaut und hat das Richtige gemacht, indem er ja wusste und gelernt hatte, durch Moses Vorbild auch, dass man in Situationen, die eigentlich hoffnungslos sind oder wo man noch kein Ergebnis sieht, wie es ausgeht, auf Gott schaut und dass Gott einen da leitet. Also das Vertrauen hatte Josua auch von Mose gelernt. Wie machst du das? Wie gehst du in Situationen um? Wie gehst du mit Situationen um, die aussichtslos erscheinen? Bei mir ist es sehr oft, dass ich zuerst mir natürlich einen Plan mache. Und das hat hier Josua, zumindest lesen wir es nicht gemacht. Und das ist also schon mal sehr bemerkenswert in dem Text. Und wie geht Gott vor? Gott ermutigt zunächst Josua. Er macht ihm Mut, diese Aufgabe anzutreten, mit dieser großen Herausforderung auch richtig umzugehen. Er macht ihm dreimal Mut, er sagt ihm dreimal, sei stark und mutig in dem Text und er verspricht ihm, dass, so wie er auch mit Mose war und mit den Vorfahren, dass er auch weiterhin mit Josua ist und mit seinem Volk ist. Gott hat Mose, er hat Isaak und er hat Abraham auch zuvor schon und jetzt auch Josua geschworen und versprochen sozusagen, dass sie das verheißene Land einnehmen werden, erreichen werden und er erinnert ihn daran. Und das tut uns auch gut, ermutigt zu werden bei solchen Situationen, in denen wir ratlos sind oder in denen wir mangelndes Vertrauen haben. Was auch zu Ungehorsam führt, das mangelnde Vertrauen. Denn wenn ich jemandem nicht vertraue, dem werde ich auch nicht gehorchen, weil er will vielleicht nicht das Gute für mich, er will vielleicht irgendwas Schlechtes. Also da halte ich mich dann doch lieber zurück mit Gehorsam. Wir können auch mutig sein, weil Gottes Worte, wenn Gott uns etwas sagt, dann ist das perfekt und es ist wertvoll. Ein Beispiel: die Bibel hat erfüllte Prophezeiungen. 3268 Prophezeiungen haben sich bis jetzt perfekt erfüllt, hundertprozentig. Und mathematisch ist das unmöglich. Es ist eine Unmöglichkeit. Auch in der Zufallsmathematik ist die Zahl so höher als die Evolutionstheorie. Also es ist einfach eine Unmöglichkeit, die eigentlich da zutrifft und die sich erfüllt in der Bibel. Und wir können sicher sein, dass auch noch weitere Prophezeiungen, die in der Bibel festgehalten sind, und was Gott sagt, wird. Das haben wir ja auch in der Schöpfung gesehen. Im Schöpfungsbericht steht das auch. Gott sagte und es wurde. Und so ist es auch. In der Bibelstunde machen wir zurzeit die Offenbarungen durch. Da nehmen wir sie durch und man merkt, die Worte, die da stehen, die sind heftig und die sind auch erschreckend manchmal. Und wenn man im Hinterkopf behält, dass sich die Worte erfüllen werden, dann ist es gut, einfach das vor Augen zu haben und sich das daran zu erinnern. Wir halten uns lieber an andere Sachen, zum Beispiel an sowas. Wenn ich jetzt diesen Stift runterschmeiße, der wird nach unten fallen. Daran zweifelt keiner. Das ist ein physikalisches Gesetz, wir kennen es, und ja, der Stift fällt. Aber würde Gott sagen, der Stift berührt nicht den Boden, dann würde er garantiert nicht den Boden berühren, weil es Gott bestimmt hat. Er hat ja die ganzen Gesetze auch überhaupt ins Leben gerufen, an denen wir uns orientieren. Ich heb mal den Stift auf, nicht, dass das zu sehr ablenkt. Ja, also es ist oft, dass wir unser Wissen, unsere Erfahrungen über das Vertrauen stellen, was wir zu Gott haben. Wir, was auch menschlich ist, ist, sage ich mal, ein Mangel an Vertrauen. Wir sind geprägt dadurch, dass wir eher auf unser Können und auf das, was wir wissen, vertrauen. Aber wenn wir auf Gott vertrauen, sind wir auf der richtigen Seite, weil Gott hat alles erschaffen und er steht weit über unser Wissen oder über das, was wir uns einbilden, zu wissen, was oft auch eine Fehlinformation ist. Ein Beispiel dazu, ein Uhrmacher erfindet ein neues Uhrwerk. Es ist hochkompliziert, hat tausende an Zahnrädern und es ist neu, er stellt es vor. Und in dieser Messe ist es jetzt so, dass sich Menschen das angucken können und sie sind fasziniert davon, einige lachen darüber. Und dann gibt's auch noch die Leute, die sagen, ja, es sieht gut aus, aber ja, es könnte besser funktionieren, es könnte noch genauer sein, lieber Uhrmacher. Und zwar stellen wir uns mal vor, also ihr würdet jetzt ein Zahnrad muss in die andere Richtung laufen, damit dieses Uhrwerk besser funktioniert, damit Reibung entsteht, damit es erhitzt wird, weniger Öl braucht, weil es geschmeidiger läuft und es wird präziser funktionieren. Das ist ihre Überzeugung. Stimmt ja auch soweit, die Regeln mit Reibung und so, aber ja, in der Praxis würde es anders ausgehen. Wahrscheinlich würde dann doch ein Zahn von einem Zahnrad abbrechen und die Uhr wäre zum Scheitern. Ja, verdammt. Und das ist das. Also, so genau sind wir leider. Wir stellen unser Wissen weit über Gottes Wissen. Es ist ja auch nicht unbedeutend, Wissen zu haben, aber es sollte nicht ein Hindernis sein in unser Vertrauen. Es sollte nicht Mangel an Vertrauen bewirken. Lasst uns mal nachgucken und nachlesen im fünften Buch Mose, im fünften Kapitel, die Verse 32 bis 33. So gebt nun Acht, dass ihr tut, wie der Herr, euer Gott, euch geboten hat, und weicht nicht davon ab, weder zur Rechten noch zur Linken, sondern wandelt in allen Wegen, die euch der Herr, euer Gott, geboten hat, damit ihr lebt und es euch gut geht und ihr lange lebt, bleibt in dem Land, das ihr besitzen werdet. Also hier redet nochmal Gott zu Israel und es ist eine... Ähnlich steht es ja auch im Josua, in dem Text, den wir vorgelesen haben. Aber hier steht noch ein Zusatz. Hier steht noch die Begründung. Warum will Gott, dass das Volk ihm gehorcht? Damit ihr lebt und es euch gut geht, ne? Und lange lebt in dem Land. Was passiert ist, ist letztendlich, dass Israel irgendwann gesagt hat, Gott, wir wollen nicht mehr dir gehorchen, wir wollen selbst bestimmen, wir wollen einen König, wir wollen selbst unsere Regel definieren, und es hat dazu geführt, dass Israel irgendwann auch kaputt gegangen ist, dass Israel auch das Vertrauen verloren hat zu Gott und die Beziehung gescheitert ist. Es war das Volk, was tatsächlich auch ihren Messias verpasst hat und gekreuzigt hat. Und also Gott will uns segnen. Er will das Bessere für uns. Er will nicht Gehorsam, blinden Gehorsam, sondern er will, dass wir vertrauen in ihm, damit er uns segnen kann. Ja, dahinter steht der Wunsch des Segens bei Gott. Es steht nicht der blinde Gehorsam allein, sondern es tut uns gut, Gott zu gehorchen und uns unter seinem Wort zu stellen. Lesen wir noch vor, 5. Mose, Kapitel 28, im ersten Vers. Da steht das sehr schön beschrieben. Es wird aber geschehen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, wirklich gehorchst und darauf achtest, alle seine Gebote zu tun, die ich dir heute gebiete, dann wird dich der Herr, dein Gott, als Höchstes über alle Völker der Erde setzen. Also, wir sehen hier die Absicht Gottes hinter dem Gehorsam, hinter der Nachfolge. Und das ist ermutigend, finde ich. Das motiviert auch, Gott zu gehorchen. Und man versteht, dass es nicht ein blindes oder ein dummer Gehorsam ist, der hier verlangt ist, sondern es ist das Akzeptieren, dass Gott auch über meinem Verstand steht, weit über ihn. Und auch das demütig halten, die innere Haltung. Ja, aber wir sind Meister darin, zu sagen, du hast recht, Gott. Und das sagen wir nicht nur Gott gegenüber, das sagen wir auch den Medien gegenüber oder der Obrigkeit gegenüber. Aber, das ist schön und gut, was du sagst, stimmt ja auch irgendwo, aber. Und dann setzt ein, ich habe studiert, ich habe gelernt, ich habe das und das und das geschafft. Und ja, so sind wir einfach, so ist unsere Natur, nach dem verlangen wir. Nach der Selbstgerechtigkeit. Und wir haben als Vorbilder haben wir sehr oft Helden. Wir wollen nicht Jesus Christus, auch wir Christen haben das, dass wir nicht Jesus als Vorbild haben, sondern wir haben die Helden lieber der Bibel. Daniel, David, Menschen, die es mal so richtig gezeigt haben, wo es lang geht, den Mächtigen der Welt. Also das mögen wir sehen. Und das ist nicht ganz richtig. Auch die Juden haben, denke ich, sind daran gescheitert, dass sie einen Messias erwartet haben, der einen mächtigen Auftritt hat, der mal so richtig den Römern in die Schranken weist und das Volk befreit. Sie wollten nicht den Herrn akzeptieren, den sie da gesehen haben damals. Lasst uns mal nachlesen im 2. Philipper, im Kapitel 2. Die Verse 5 bis 8. Also 2. Philipper 2, Verse 5 bis 8. Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Also, er ist nicht der Held, den wir eigentlich so vor Augen haben. Jesus Christus Natur ist ganz anders und das Wesen von ihm. Er ist ein Wesen, das auch gehorcht. Ein Gott, der gehorcht. Das kann man nicht verstehen. Das ist komisch zunächst einmal, wenn man das hört. Aber es ist dennoch die Wahrheit. Und so ist unser Herr. Er ist ein Gott, der seinem Vater gehorcht. Er ist demütig. Er ist nicht jemand, der prahlt. Und ihm sollen wir nachfolgen. So sollen wir auch sein wie er. Dieses Wesen sollen wir annehmen. Es ist nicht das Wesen, das auf Selbstvertrauen basiert, sondern es ist das Vertrauen auf Gott, das wir haben müssen und den Gehorsam. Ja, also Jesus ist anders. Und es ist dennoch so, dass wir halt immer wieder uns selbst vertrauen und auf uns selbst schauen und es ist auch nicht ganz verkehrt. Es ist ja auch nicht schlimm. Dennoch ist es wichtig, dass wir in den Situationen erstmal auf Gott schauen. Ich will nicht sagen, dass Wissen schlecht ist oder dass Handwerke und was man erlernen kann schlecht ist. Nein, im Gegenteil. Gott kann das auch sehr gut gebrauchen. Dennoch sollen wir lernen, auch abzugeben und ihm die Ehre zu geben und nicht zu sagen, ja, ich habe es gelernt und ich habe viel investiert und ich war fleißig, sondern Gott gebührt die Ehre. Und es ist auch so, wie ich sagte, dass es nicht verstanden wird. Warum? Die Bibel liefert auch dazu eine Antwort. Warum wird es nicht verstanden? Warum ist so ein Wesen sinnvoll? Wieso wird es nicht verstanden? Weil im Korinther, im 1. Korinther Kapitel 3, den Vers 19, da steht, denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit vor Gott. Denn es steht geschrieben, er fängt die Weisen in ihrer List. Also Gottes Weisheit ist echte Weisheit. Unser Wissen und das, was wir uns einbilden zu wissen, diese Fragmente, die wir schon verstanden haben, sind so klein und minimal, dass es wie Torheit erscheint vor Gott. Es ist ein Nicht-Christ kann kaum verstehen, worüber es hier geht. Warum soll man so demütig sein? Das ist, macht keinen Sinn. Aber wenn man wiedergeboren ist und wirklich eine Beziehung führt mit Gott, dann wächst das Vertrauen und das Verständnis und Gott offenbart uns die Bibel. Und ja, das ist sein Wille. Das ist sein Wille, dass wir auf ihn vertrauen und bei Gott Rat finden. Und ja, auch uns als Gemeinde möchte ich nahelegen, die Bibel ist unsere Orientierung. Die Bibel ist besteht auch ewig. Sie wird auch noch weiter bestehen als hier diese örtliche Gemeinde. Sie ist für die Ewigkeit gemacht. Seine Worte, Gottes Worte sind für die Ewigkeit gemacht. Und deswegen lohnt es sich, darauf zu vertrauen, dass auch wenn es manchmal in der Zeit sich einem komisch vorkommt, weil doch die Welt anders aussieht, als das Wort Gottes sehr oft predigt und spricht, zu uns redet, ist es wichtig, als Gemeinde konservativ mit diesem Wort umzugehen, weil es für die Ewigkeit ist. Es geht weiter als diese Zeit und auch noch als die Zeit danach. Es ist für die Ewigkeit bestimmt. Und ja, das ist ein Vorrecht, dieses Wort zu haben. Und ich möchte zum Schluss kommen mit Jeremia 17, die Verse 7 bis 8. Gesegnet ist der Mann, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün. Auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Amen.